Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserem Podcast Expanding Utilities. Heute sprechen wir im Thema über digitale Ökosysteme, über Souveränität und Resilienz in der Energiewirtschaft. Und ich habe heute das Vergnügen, ich habe heute zwei Gäste vorsitzen von dem Verband ZVEI. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Korrekt, völlig korrekt.
Genau, nämlich auf der einen Seite Anke Hüneburg und auf der anderen Seite Claudia Lorenz. Darf ich Sie bitten, sich einmal vorzustellen und dann vielleicht auch etwas über die ZVEI zu sagen?
Ja.
Über den ZVEI zu sagen?
Über den Verband, den ZVEI. Genau. Ja, sehr gern. Anke Hüneburg, ich leite im ZVEI den Bereich Energie. Und in dem Bereich Energie sind auch mehrere Fachverbände angesiedelt, unter anderem der Fachverband Energietechnik. Da habe ich auch die Geschäftsführung inne. Und wir beschäftigen uns natürlich mit allen Themen, was die Rahmenbedingungen rund um die Technologien für die Stromnetze betrifft. Ich nenne es aber gerne vom Smart Meter Gateway bis zur Offshore-Plattform.
Da kommen wir gleich noch zu. Also dieser Weg ist ja schon weiter als Meter to Cash. Das ist
absolut,
ja schon mal.
Absolut. Das ist ein sehr breites Feld, aber ist auch eine Gruppe mit einer homogenen Interessenslage meistens.
Ja, mein Name ist Claudia Lorenz. Ich bin in besagtem Bereich Energie tätig im Fachverband Energietechnik und kümmere mich vor allem um die Themen rund um Digitalisierung in der Niederspannung vor allem. Und ja, wir nennen das innovative Lösungen für Energienetze vor allem.
Sind Sie so lieb und stellen den Verband noch mal ein bisschen vor, was ist Ihre Aufgabe und was ist Ihre Zielsetzung?
Also der Verband ist ein sehr alter Verband schon. Wir sind inzwischen über 100 Jahre alt. Wir sind sehr breit aufgestellt. Wir haben über 1200 Mitgliedsunternehmen. Wir haben 7 Leitmärkte, wo wir die Interessen vertreten und haben noch so Querschnittsbereiche, wo sozusagen übergreifende Themen, die über alle Leitmärkte relevant sind, dann behandelt werden zu den Leitmärkten. Dazu gehört Energie natürlich als einer, aber auch die Industrie, Automation, das Gebäude, die Mobilität, die Consumer. Wir haben für die Mikroelektronik jetzt inzwischen auch einen eigenen Bereich und die Medizintechnik ist auch noch im ZVEI vertreten. Also sehr breit aufgestellt und zu den Querschnittsthemen, die sehr, sehr wichtig sind, immer wichtiger werden, gehört das Thema Elektrifizierung und Klima, das Thema Digitalisierung und Recht. Da sind auch die ganzen Digitalrechtsakte, werden da übergreifend mit behandelt. Wir haben das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, ein ganz großes Thema für die herstellende Industrie. Und wir haben noch einen Bereich, Querschnitt auch, Global Affairs und Konjunktur. Und Global Affairs ist natürlich im Moment im Zusammenhang mit den geopolitischen Situationen, die sich so immer wieder neu ergeben und auch viele Risiken mit sich bringen.
Und zwar nicht nur zu Wahlen. Die Situationen ergeben sich ja mittlerweile durchaus auch mal während einer Legislaturperiode.
Absolut, absolut. Also von daher, nur dieses Stichwort Zölle ist ein Riesenthema und betrifft natürlich alle.
Sie sitzen beide in Berlin. Sie sitzen sozusagen am Puls der Macht auch zusätzlich. Hat das eigentlich, ist das eine Korrelation? Bringt das was, dass man so nah an der Regierung sitzt?
Also definitiv, wir sind ja mit unserem Büro tatsächlich auch in Laufweite des Bundestags unterwegs und können das natürlich oft auch nutzen, wenn wir dann ins Gespräch kommen mit den Abgeordneten oder mit den Mitarbeitenden und natürlich auch, und das ist besonders wichtig, mit den anderen Ministerien, die natürlich auch zum Teil wirklich in Berlin die Dinge da voranbringen und das ist durchaus wertvoll. Gleichwohl sind aber unsere Kollegen, die in Frankfurt sitzen, da ist der Hauptsitz, aber natürlich auch gerade in der digitalen Welt da immer in Austausch. Also es ist schon hilfreich und vor allem auch die ganzen Netzwerke, und da werden wir heute sicherlich auch nochmal drüber sprechen, sind natürlich gerade auch für die Themen extrem wichtig.
Das Themenspektrum ist natürlich relativ weit. Wir haben uns heute das Thema digitale Ökosysteme in der Energiewirtschaft herausgepickt. Wir sitzen auch gerade hier auf der eWorld 2026. Sie sind auch dort vertreten. Und hier ist das Thema digitale Ökosystem der Energiewirtschaft einmal der Fokus. Lassen Sie uns kurz zunächst mal über den Begriff sprechen. Was versteht der ZVEI? Was verstehen Sie darunter?
Ja, also das trifft tatsächlich den Systemgedanken. Also wir würden sagen, es ist auf jeden Fall ein vernetztes, datenbasiertes System. Darunter zu verstehen ist vor allem von ganz vielen verschiedenen Akteuren, Netzbetreibern, Herstellern, Softwareanbietern und aber auch natürlich den Technologien, die auch eine Rolle spielen in diesem System. Sei es nun die Wärmepumpe, die Offshore-Plattform, die wir heute schon hatten. Also da spielen viele verschiedene Aspekte hinein und da geht es dann um die Fragen rund um Interoperabilität. Wie können die diese Akteure miteinander sich austauschen beispielsweise? Also wie können wir in einem vernetzten Energiesystem ja Wertschöpfung generieren und aber auch vor allem wirklich an dem großen Thema Klimaschutz arbeiten?
Das ist aber relativ komplex geworden.
Extrem.
So ist es. So ist es.
Also
wir haben eine ähnliche Diskussion ja nicht nur im Leitmarkt Energie. Wie sieht das Datenökosystem aus? Das betrifft natürlich die anderen Leitmärkte genauso. Das ist im Gebäude genauso komplex. Das ist bei der Mobilität komplex. Und Gebäudemobilität sind auch die Schnittstellen dann zum Thema Energie, zu den Stromnetzen. Also von daher, das ist ein Thema. Wie kann man Datenökosysteme aufbauen? Wie sichert man Interoperabilität, um dann neue Geschäftsmodelle daraus entwickeln zu können? Ist ein Riesenthema für uns im Verband.
Und der Schwerpunkt ist dann, sind es die verschiedenen Player, die Marktrollen, ist es die Wertschöpfung oder die Governance? Was ist sozusagen der Schwerpunkt? Oder ist es die Digitalisierung, ist es die IT oder gibt es gar keinen Schwerpunkt?
Tatsächlich sowohl als auch. Also wir müssen über alle Fragen nachdenken und das möglichst gleichzeitig und in hoher Geschwindigkeit. Das muss man natürlich abschichten. Man muss schauen, wo ist jetzt vielleicht ein regulatorisches Thema, was aufkommt. Wo sind aber auch Innovationen in den Unternehmen am Entstehen, die begleitet werden können, wo vielleicht auch mal ein Austausch möglich ist, wo man technologisch auch mal in Forschungsprojekten aktiv werden kann beispielsweise. Aber grundsätzlich ist alles relevant. Alles hat einen Anteil an allem. Und man muss eben schauen, welche Marktrollen sich tatsächlich verändern. Aber wir sehen das so, wie Anke Hüneburg das auch sagte, wir haben plötzlich Wärmepumpen, wir haben Elektroautos, wir haben aber auch Mehrfamilienhäuser, wir haben Industrie. Also wir müssen von extrem vielen Seiten drauf schauen und am Ende da auch einfach immer wieder darauf hinwirken, dass die Mehrwerte klar sind. Also sowohl für denjenigen, den Endkunden, aber eben auch für den Abgeordneten. Der muss verstehen, was wir teilweise auch in unserer Energiebubble diskutieren.
Also das Spannende an diesen Datenökosystem-Diskussionen ist ja, dass einem auch immer wieder neue Player über den Weg laufen, ne? Die sozusagen mit den Daten dann neue Geschäftsmodelle entwickeln, die bringen ganz andere Anforderungen mit rein. Und diese Akteursvielfalt, auch die Offenheit sozusagen zu gucken, wer kann denn eigentlich noch einen Beitrag dazu leisten, dass wir dieses Ökosystem zum Mehrwert für allen weiterentwickeln können. Also das ist total spannend und ja, macht unheimlich viel Spaß.
Das finde ich sehr, sehr spannend, insbesondere das Thema Interoperabilität, was Sie genannt haben. Wir merken das selber bei uns. Wir sind ja ein IT-Dienstleister. Wir merken, dass wir sowohl auf der strategischen Ebene, also wie baue ich IT-Infrastrukturen strategisch auf, dass ich sicher bin, dass ich souverän bin. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bis ins Detail gehend. Also wie mache ich sozusagen dann auch die Prozesse vernünftig? Paragraph Energiewirtschaftsgesetz 14, also 14a, Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz kennen Sie. Bis zum geht nicht mehr, bedeutet natürlich auch, dass das alles umgesetzt werden muss, da muss gesteuert werden, da muss geregelt werden und so weiter. Das ist ein riesen komplexes Thema und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wer den Überblick noch tatsächlich hat. Ich denke, Sie haben den, aber wie Sie auch sagen, es kommen ja immer neue Player und aus meiner Wahrnehmung heraus, auch bei unseren Kunden, kommt natürlich dann noch das Thema auch dezentrale Energieversorgung jetzt mit rein. Das heißt, man hat eigentlich schon mal, man geht auf das Netz, sieht, okay, da müssen wir eine Interoperabilität haben, da müssen wir die IT-Lösung haben. So, jetzt haben wir aber dann trotzdem noch mal auf einmal eine dezentrale Situation, wo die Energiewirtschaft sich auch entsprechend aufstellt oder auch vielleicht gar nicht so das wünscht, dass man das Ganze hat, wegen Versorgungssicherheit und so weiter. Also von daher haben Sie ein sehr, sehr spannendes Feld, aber Sie scharren schon. Ja, kommentieren Sie das gerne.
Ja, weil das ruft danach, ne? Weil Sie gesagt haben, wir hätten bestimmt den Überblick. Wenn wir heute glauben, wir haben den Überblick, kommt morgen eine neue Situation um die Ecke und dann fangen wir wieder an, sozusagen zu gucken, welcher Baustein kommt jetzt neu dazu, welcher ist vielleicht, hat sich anders entwickelt. Insofern versuchen wir schon, ich sag mal, im groben Überblick zu behalten. Aber unsere Aufgabe im Verband ist ja auch, eine Plattform zu schaffen, wo alle Stakeholder sich wiederfinden, die gemeinsamen Interessen diskutieren können und auch gucken können, wie kommen wir voran. Und das ist natürlich unser Hauptgeschäft. Manchmal sage ich auch, also wir müssen nicht alles bis ins Detail rein, wir müssen nur wissen, wer weiß es, wen können wir anrufen, wen können wir fragen. Und auch das ist ja Teil der Verbandsarbeit, dass man ein Riesennetzwerk hat an Mitgliedern, aber auch an Stakeholdern außerhalb der Mitgliedschaft, wo wir dann auch uns austauschen können und dann wieder sozusagen einen Puzzlestein dazufügen können. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich würde jetzt mal sofort nicht den Anspruch erheben, dass wir den kompletten Überblick haben. Wir geben uns Mühe, aber es ist unheimlich viel Musik und Bewegung drin. Und das ist ja auch gut so, dass sich das ganze Thema weiterentwickelt.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man einen Job gern hätte, der jeden Tag ähnlich ist, dann wäre man da falsch, weil es gibt sehr, sehr viele Situationen, wo man morgens ins Büro kommt und Dinge passieren, die man nicht im Entferntesten voraussehen konnte. Also Stichwort Anfang des Jahres war das Thema Stromausfall, in eine vermeintliche Winterruhe hineinkommen, und da hatten wir dann natürlich Themen auch von Medien und von Abgeordneten, auch aus dem Ministerium zum Thema Resilienz auf einmal auf dem Tisch, wo wir zum Glück schon mal ganz gut vorbereitet waren, weil wir da auch in der Mitgliedschaft schon viel begonnen hatten, an den Themen zu arbeiten, um auch einfach festzustellen, wo können Dinge auch geändert werden, wo können wir aktiv werden. Aber das sind Dinge, die kann man natürlich nicht vorhersehen. Man kann gewisse politische Stoßrichtungen natürlich erahnen, wenn es Wahlen gibt, aber ganz viel entsteht auch einfach. Und da ist das System, das komplexe Energiesystem, auch einfach wirklich, ich will nicht sagen lebender Organismus, aber entwickelt sich so rasant. Das ist eine riesengroße Herausforderung, aber macht es auch spannend, da einfach auch ein Stück weit mitzugestalten. Also Stichwort 14a ist ja schon gefallen. Wie funktioniert es denn jetzt konkret? Wie kriegen wir die Steuerbarkeit umgesetzt? Und da ist schon ganz schön viel Musik drin.
Ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung von Projekten bei Energiewirtschaftskunden sagen, sehr komplex. Es ist ein sehr komplexes Thema, weil es auch nicht eine Lösung gibt, sondern weil die Lösungen sehr heterogen sind. Und da brauchen Sie jemanden, der das versteht und auch eine Auswahl treffen kann und auch die Schwerpunkte entsprechend setzen kann. Wenn wir über die Messe gehen und wenn wir auf die Energiewirtschaft schauen, dann treffen wir auf zwei große Themen, insbesondere auf das Thema Transformation. Also Ihre Mitglieder verändern sich und Sie werden natürlich in dem politischen Feld auch diese Transformation begleiten müssen. Und wir haben das Thema Souveränität. Also auch eines der Schwerpunkte, mit dem wir als IT-Dienstleister auftreten. Wir haben die Bedarfe unserer Kunden zu sagen, wir müssen mehr Souveränität in unseren IT-Strukturen schaffen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen wir aber alle Möglichkeiten, die die IT bietet, nutzen. Und das widerspricht sich zum Teil. Aber ich würde ganz gerne mit Ihnen in das Thema Souveränität und souveräne Infrastrukturen mal einsteigen und auch Ihre Perspektive. Das wird ja sehr inflationär gebraucht, ja. Was bedeutet für Sie, wie definieren Sie die Souveränität für Energieinfrastrukturen ganz praktisch?
Also wir würden das mal versuchen, auf die Formel zu bringen, dass man sagt, es geht dabei um die Kontrolle, ja, des Betriebs der kritischen Infrastruktur, aber auch die Sicherheit der Infrastruktur, die Integrität und natürlich auch die strategische Weiterentwicklung. Also gerade wenn wir in eine dezentralere Versorgung kommen und auch eine vielleicht stärkere grenzüberschreitende, ja, Energiehandel oder Energieaustausch, da kommen sehr viele Aspekte rein. Es geht natürlich auch um die Frage Souveränität der Lieferketten. Also das wäre natürlich immer ein Thema, was wir natürlich präsent in unserer Mitgliedschaft sehen. Aber das hatten wir beispielsweise in bestimmten kritischen Netzsituationen auch, ja, dann mitbekommen, dass Netzbetreiber sagen, es ist extrem wichtig, dass die Komponenten verfügbar sind, dass die Partnerfirmen, die Dienstleister verfügbar sind und dass auch einfach das Know-how da ist. Also wie Sie sagen, in bestimmten Zukunftsprojekten, aber eben auch beim Thema Sicherheit. Und ich glaube, da ist jetzt natürlich durch verschiedene Aspekte, die außerhalb unseres Bereichs liegen, eine besondere Aufmerksamkeit da. Und das ist auch gut, darauf zu schauen, was ist möglich, gerade beim Thema Transparenz. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Wo sind da Vor- und Nachteile? Wir sehen das eher optimistisch, dass es da Wege gibt, das richtige Maß zu finden. Aber die Bedeutung ist enorm gestiegen. Also ich glaube, die letzten 10 Jahre haben wir sehr stark über Klimaschutz gesprochen und es bleibt weiterhin extrem wichtig und Netzausbau bleibt extrem wichtig. Aber wir schauen jetzt doch eben auch von dem Thema Sicherheit nochmal stärker auf die Infrastruktur.
Beim Thema Sicherheit haben Sie gerade auch angesprochen, ist es relativ wichtig, dass die verschiedenen Akteure zusammenarbeiten. Zumindest habe ich das aus Ihrem Beitrag jetzt gerade entnommen.
Ja.
Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben Sie gesagt, naja, so transparent will man vielleicht auch gar nicht sein. Das haben die zwar so nicht gesagt, aber das kauft man sozusagen ein. Wenn man zusammenarbeitet, dann muss man natürlich auch transparent sein. Die Marktrollen müssen entsprechend transparent sein. Wie ist denn Ihre Perspektive und wie ist denn Ihre Erfahrung auch vor allen Dingen damit, wenn wir dazu kommen, zum Thema Transparenz und auch zum Thema Souveränität? Ich fand es gerade ganz spannend in der Lieferkette. Das erweitert ja sogar nochmal den Kreis. Das ist ja nicht nur in der Energieversorgung, sondern auch in den Zulieferern muss ja dann eben nochmal eine entsprechende. Wie nehmen Sie die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur Schaffung von Transparenz von Ihren Mitgliedern und in der Energiewirtschaft wahr?
Ja, also da haben wir ja verschiedene Diskussionen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an den Netzbetrieb denken, gibt es ja die Diskussion darum, wer muss Kenntnisse haben über bestimmte neuralgische Punkte, wie es gerne heißt. Also wo sind bestimmte Netzbetriebsmittel im Einsatz? Da ist aus unserer Sicht schon der Weg möglich, dass man sagt, es gibt da einfach verschiedene Nutzergruppen. Also man kann alles für jeden offenlegen, das ist aber gar nicht sinnvoll. Man kann trotzdem schaffen, dass diejenigen, die diese Informationen brauchen für den Netzbetrieb, dass die natürlich das zur Verfügung stellen. Wir können natürlich trennen Transparenz und Sicherheit, dürfen aber dabei nicht das Kind, sag ich mal, mit dem Bade ausschütten, weil wir ja trotzdem auch sagen, es gibt ja auch berechtigte neue Player, die ins Netz wollen, die sagen, ich würde aber gern wissen, wo stehe ich denn mit meinem Netzanschluss begehren? Stichwort große neue Stromspeicher. Die haben auch ein berechtigtes Interesse zu wissen, wie lange dauert es denn? Habe ich denn eine Chance, mit meinem Projekt hier erfolgreich auf den Boden zu kommen? Und das kann man durchaus trennen. Also sicherheitsrelevante Themen da auch ein Stück weit zu trennen von Transparenz ist, glaube ich, sinnvoll. Und ich glaube, da ist die Energiewirtschaft gut aufgestellt. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen durch die Gaskrise entstanden, ist ein Bewusstsein da, es geht auch nur gemeinsam. Also das haben wir aus den Berichten auch ja entnommen, in kritischen Situationen wie verschiedenen Stromausfällen, dass da alle zusammenarbeiten müssen. Da muss der Netzbetreiber mit dem THW vor Ort und der Feuerwehr und der Bezirksverwaltung sich austauschen, was bisher nicht vielleicht originäres Tagesgeschäft täglich war. Aber das ist wichtig. Also auch Notfallsituationen vorzubereiten und nicht immer nur allein die harte Frage zu beantworten, wo kriege ich jetzt 5 Kilometer Kabel her, sondern auch, wie kann ich diese Situation managen? Und ich glaube, da gibt es auch eine Transformation im Bewusstsein. Da gibt es keine anklagende Haltung, sondern es ist gemeinsam, wir sitzen gemeinsam in diesem Boot und das können wir gemeinsam gestalten. Und ich glaube, das ist ein Umdenken, was da auch stattfindet. Und politisch vielleicht noch als einen Einschub ist da natürlich auch die Frage, welche Komponenten haben wir in unseren Netzen? Welche Hersteller haben wir vor Ort? Und da vielleicht auch ein Stück weit zu schützen, dass wir da auch unabhängig bleiben.
Also ich würde gerne nochmal den Bogen schlagen, sozusagen von Souveränität über Transparenz und dann, was heißt das eigentlich für die Hersteller? Also das, was wir erlebt haben, was es so vorher ja noch nie gab, war durch die Corona-Pandemie, dass Lieferketten abgerissen sind. So, das gab es vorher noch nicht. So, und das hat natürlich auch zu Umdenken bei den Herstellern bezüglich der Lieferketten geführt. Ne? Also man ist da inzwischen viel, viel diverser unterwegs und versucht auch abhängig von einzelnen Lieferanten entsprechend dann zu minimieren. Ne? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich durch die Energiepreiskrise, Claudia hat es gesagt, gab es mit mal einen Investitionsschub auch in erneuerbare Energien, den es so noch nie gegeben hat, was zu einer extremen Nachfrage auch an Technologien geführt hat. Und natürlich waren die Produktionskapazitäten dafür nicht ausreichend. Und man schafft die auch nicht eben mal in so in einem halben Jahr, sondern wenn man so ein Trafowerk baut, das dauert 3, 4, 5 Jahre, bis der erste Trafo dann da rausgeschoben wird. Und das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung. Und dann kam natürlich sofort die Diskussion, ja, wie kriegen wir denn das jetzt alles gemanagt? Bauen wir weiter die Kupferplatte aus? Und dann kommt das Thema Digitalisierung dort ins Spiel, wo man dann sozusagen die Netze effizienter betreiben kann, besser auslasten kann, ne? So, und das ist ja dann wieder das Thema Transparenz, dass ich sozusagen und das bis in alle Spannungsebenen runter Transparenz habe, was habe ich eigentlich an Kapazitäten da, wie kann ich die besser ausnutzen, um dann auch wiederum, ich sag mal, und das ist ja so ein Stück weit auch Teil der politischen Diskussion, wie kriegt man das jetzt ausbalanciert, dass die benötigten Technologien für den Netzausbau, den Umbau, auch den Ersatz von alten Komponenten im Netz, wie kriegt man das miteinander gematcht? Ne? So, und das ist eine Riesenherausforderung.
Und wie schafft man die Waage zwischen Digitalisierung und Sicherheit? Also bei uns in den, nicht nur in den Projekten, sondern auch in den Diskussionen mit den Kunden, haben wir immer die Situation, wenn wir über Cybersicherheit sprechen, über OT-Security, jede Art von Digitalisierung, jeder Sensor, der eingebaut wird, jeder Trafo, der digitalisiert wird, ist immer auch ein Eingangstor für Cyberangriffe. Wie schafft man diese Waage? Also wie diskutieren Sie das in Ihrem Haus und in der politischen Ebene?
Also das ist ein ständiges Thema und ich meine, das beste Paradebeispiel ist das Smart Meter Gateway, ja, wo wir ja lange, sehr lange darüber diskutiert haben und teilweise auch sehr viel.
20 Jahre jetzt.
Ja, ich bin auch schon etwas länger dabei und habe die Diskussion schmerzhaft miterlebt, ne? am Ende des Tages, glaube ich, jetzt auch aufgrund der Veränderung in den Rahmenbedingungen, sind wir da richtig unterwegs. Ne? Mhm. So, und wir müssen, ob wir jetzt die gleichen Sicherheitsanforderungen mit allen bürokratischen Aufwendungen, die da dranhängen, für andere Technologien anwenden, das wird sicherlich auch eine politische Diskussion werden. Ne? Aber Fakt ist, keiner will, dass wir irgendwie Technologien in unsere kritische Infrastruktur bringen, die am Ende des Tages sozusagen angegriffen werden können. So, und da gibt es verschiedenste Regularien, die darauf abzielen, dass das sozusagen sichergestellt wird. Und da bin ich auch sehr optimistisch, dass wir da gut unterwegs sind. Nichtsdestotrotz sehen wir ja in der, ich sag mal, energiepolitischen Gemengelage, dass wir eben auch Technologien in den Netzen haben. Ich formuliere mal vorsichtig, die nicht so aus vertrauenswürdigen Ländern kommt. Das ist eine hochpolitische Diskussion, ja, aber die muss geführt werden. Und da müssen wir auch am Ende des Tages, ich sag mal, eine gemeinsame Meinung dazu finden. Aber wir sehen das als ein Muss. Das Thema Cybersicherheit ist ein Muss. Immer wenn eine digitale Anbindung an einer Technologie dran ist, muss sichergestellt sein, dass das nicht missbraucht werden kann.
Absolut. Also ich würde es gerne nochmal aus leidenschaftlicher Überzeugung unterstreichen, dass es wirklich essentiell ist, dass wir da die Sicherheit herstellen und auch eine gewisse Ehrlichkeit in die Diskussion mit reinbringen, dass Sicherheit und Unabhängigkeit nicht für null zu haben ist. Das gehört dazu. Trotzdem gibt es da sicherlich einige Erfahrungen aus dem beschriebenen Prozess, wo man immer sehr kritisch sein muss. Aber ich glaube, das ist extrem hilfreich und ich glaube am Ende auch nachhaltiger, wenn wir uns da gut aufstellen. Denn wir wollen uns allein nur mal einen Tag vorstellen, dass wir keine einzige PV-Anlage mehr ans Netz bekommen, weil es keinen Wechselrichter beispielsweise aus europäischer Produktion mehr gäbe. Mhm. Und da hätten wir uns ins eigene Fleisch geschnitten. Also insofern ist das eine sehr schwierige Diskussion, gerade im Thema Kosten, Energiewende, Belastung auch der Stromkunden, energieintensive Industrien und. Aber da muss man schon wirklich gut hingucken.
Tatsächlich geht das Thema von den technischen Komponenten auch in die IT rein, insbesondere dann, wenn jetzt Projekte initiiert werden, indem man tatsächlich also eigene Rechenzentren schafft und eigene Infrastrukturen schafft, dann muss man die Komponenten ja auch irgendwo herkaufen. Und die kommen eben auch in der Regel nicht aus Deutschland,
ja,
sondern müssen dort dann verbaut werden. Da muss man immer fragen, wie man damit umgeht. Das ist immer diese Waage zwischen Möglichkeiten und Gefahr. Aber das, wie Sie es auch beschreiben, ist am Ende tatsächlich ein Abwägen. Ich glaube nicht, dass man es in die eine oder andere Richtung übertreiben darf.
So ist es.
So auch, Sie haben gesagt, Sicherheit hat alles einen Preis, aber ja, natürlich muss ich natürlich auch die Möglichkeiten nutzen können und das ist, glaube ich, auch schwierig abzuwägen. Aber wenn ich richtig verstehe, sehen Sie das auch als eine Ihrer Aufgaben, die Vermittlung da zwischen den Akteuren zu machen?
Auf jeden Fall. Also gerade beim Thema Rechenzentren sind wir natürlich als Gesamtverband auch aktuell extrem eng dran. Also die deutsche Elektroindustrie ist natürlich einer der Ausrüster mit für die Rechenzentren, die entstehen. Und gerade wenn wir an das Thema künstliche Intelligenz schauen und da auch die Chancen für die deutsche Industrie und auch den Mittelstand sehen und die Energiewirtschaft, dann ist es wichtig, da auch eine gute Balance hinzubekommen. Also ich glaube, das ist das Richtige, was Sie auch sagen, dass da eine gewisse Balance hergestellt wird und so geht der Weg nur gemeinsam. Ich glaube, wir können jetzt auch nicht erwarten, dass in Deutschland nur noch Rechenzentren mit Komponenten deutscher Hersteller entstehen. Da scheitern wir schon allein beim Thema seltene Erden. Also insofern müssen wir uns da auch, glaube ich, ein bisschen ehrlich machen. Aber es gibt da schon eine andere Aufmerksamkeit dafür.
Also die Balance ist, glaube ich, das, was Sie auch gesagt haben. Es ist ja nicht so, dass wir da völlig auf der grünen Wiese anfangen. Also es gibt ja auch durchaus Regularien, die die einzelnen Akteure dort auch in die Pflicht nehmen, da stärker hinzugucken. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die geopolitische Situation, wie sie sich entwickelt, erfordert eben mehr Aufmerksamkeit. Man muss nur wirklich aufpassen, dass die Politik nicht mal übers Ziel hinausschießt. Dann ist genau das Thema, die richtige Balance zu finden. Und das ist auch für die Bundesregierung nicht so einfach, ne? Aber da sind eben, wie gesagt, verschiedene Stakeholder damit am Werk. Wir versuchen uns da auch an der Diskussion zu beteiligen, weil natürlich unsere Unternehmen auch, ich sag mal, teilweise ja nicht nur in Deutschland produzieren, sondern auch in anderen Ländern, in Europa, aber auch außerhalb von Europa, ne? Und die kommen natürlich mit einem ganz anderen Blick nochmal. Und es ist ja auch keine rein deutsche Diskussion.
Mhm. Und was ich so besonders spannend finde, ist, dass wir gerade bei der Diskussion um eine nationale Rechenzentrenstrategie und ein neues geschaffenes Digitalministerium auch plötzlich Diskussionen auch zusammenführen. Also, dass wir das diskutieren, welche Auswirkungen hat die Infrastruktur bei den Rechenzentren auf die Energiewirtschaft? Also können die Ideen, die Innovationen, die Geschäftsmodelle da auch umgesetzt werden, die wir für eine stark vernetzte Energiewirtschaft brauchen, hängt unmittelbar damit zusammen. Rechenzentren hängen wiederum mit Netzanschlüssen zusammen und mit Energieversorgung vor Ort oder verteilt. Also das ist wieder das Thema, alles hängt mit allem zusammen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, da wirklich gut hinzugucken.
Jetzt haben Sie am Anfang und auch in den Vorgesprächen schon bereits gesagt, dass ganz wichtig ist, um das Ganze tatsächlich hinzubekommen, dass eine Transparenz notwendig ist. Und Sie hatten im Vorgespräch gesagt, über alle Spannungsebene. Ich würde ganz gerne mit einer kleinen provokativen These dann nochmal einsteigen in das Thema.
Gerne.
Und weil Sie es auch gerade gesagt haben, Sie haben das Thema dezentrale Energieversorgung angesprochen. Jetzt stellen wir uns vor, wir würden investieren in eine ausschließlich dezentrale Energieversorgung, also über kleine Quartiere, einzelne Häuser, Blocks und so weiter. Und wir bräuchten das Netz gar nicht. Das ist jetzt sehr provokativ. Ich weiß, die Höhenburg, Sie schauen mich jetzt gerade ganz entsetzt an.
Nein.
Aber diese Perspektive bringt uns vielleicht auch zu der Situation, weil das ist natürlich eine Frage, die auch hier diskutiert wird. Warum wird nicht auf dezentrale Energieversorgung als Strategie gesetzt?
Das Szenario, was Sie beschreiben, würde ja jetzt weitergesponnen davon ausgehen, dass es quasi unendlich viele Insellösungen gibt, die nicht miteinander vernetzt sind. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir als Ingenieurin nicht vorstellen, weil ich glaube, in der Vernetzung, auch wenn wir mehr dezentrale Erzeuger haben, liegt ja quasi auch ein Teil des Sicherheitsaspektes. Ne? So, und insofern, ich weiß, dass es immer mal Diskussionen dazu gibt, aber auch so ein Inselnetz muss ja sozusagen auch gewisse Redundanzen schaffen in diesem Inselnetz, um eine Versorgungssicherheit zu haben. Und da glaube ich, das ist dann auch eine betriebswirtschaftliche Abwägung, glaube ich einfach, dass die Vernetzung, so wie wir sie haben, die Vermaschung auch der Netze untereinander ein wichtiger Aspekt sind, wo wir auch stark sind. Also ich meine, wenn man sieht, wie groß die Ausfallzeiten in Deutschland sind im Vergleich zu anderen Ländern, da sind wir immer noch Spitze. Und da muss man auch sagen, trotz aller Komplexität, die das ganze System bekommen hat, ist das ja auch ein Mehrwert, den wir haben in Deutschland. Ne? Wir kennen die ganzen Geschichten von anderen Ländern, wie oft da und wie lange da der Strom ausfällt und wie die sich dann zu behelfen wissen. Sowas haben wir ja nicht in Deutschland. Ne? So, und das ist, glaube ich, auch ein Erfolg der Vermaschung, natürlich auch ein Erfolg der Ingenieure, die da alle dran arbeiten.
Jetzt haben Sie doch auch eine Brücke zu dem Ingenieurswesen geschafft. Sehr
genau.
Frau Lorenz, Sie wollen das noch kommentieren?
Ja, also im Prinzip auch nochmal unterstreichen. Also ich glaube, gerade die Ereignisse auf der Iberischen Halbinsel, die zwar noch nicht final komplett ausgewertet sind, haben aber schon in den ersten Auswertungen ergeben, dass da insbesondere der Grad der Vernetzung in den kontinentaleuropäischen Strommarkt nicht so groß war und das möglicherweise eventuell auch hätte helfen können. Also insofern wäre ich da auch Team. Also ich glaube, das geht auch da nur gemeinsam. Und die Insellösungen können mitunter sicherlich sinnvoll sein, aber ich glaube, das Thema Autarkie ist nicht mit Dezentralisierung gleichzusetzen. Das ist ein oft gehegter auch Vorwurf in Richtung Dezentralisierung und erneuerbare Energien, der, glaube ich, zu kurz greift.
Mhm.
Also das ist seltenst der Anspruch, ich will mich jetzt nur noch mit mir selbst begnügen, sondern das sind oft gerade ja Klimaschutzanstrengungen und vieles andere mehr. Also ja.
Also die Bedarfsfrage ist, glaube ich, klar und Sie haben das sehr schön. Vielen Dank dafür. Also ich fand, das war schon fast ein Totschlagsargument, was Sie gebracht haben und das ist natürlich auch ein Aspekt, den ich gerne aufnehme, vor allen Dingen, wenn ich danach gefragt werde. Was mir ein bisschen schwer gefallen ist, das tatsächlich so auf den Punkt zu bringen. Muss ich Ihnen jetzt ein sehr großes Kompliment machen.
Dankeschön.
Das haben Sie, also da haben Sie jetzt auch mich sowieso überzeugt, aber das fand ich sehr, sehr fokussiert.
Ja. Ehrlich gesagt, das ist ja auch ein Teil unserer Aufgabe, dass wir die Dinge vereinfachen und versuchen, auf den Punkt zu bringen. Das gelingt uns immer mal mehr und mal weniger. Ne? Aber es ist oftmals so viel Emotionalität in vielen Diskussionen drin, dass man das dann mal wieder sagt, jetzt überleg doch mal genau, was bedeutet das? Ja?
Ich habe den Eindruck, dass Sie schon ganz genau oder wir auch, wir als Gesellschaft, Sie aber auch als Vertreter, der als Verband durchaus wissen, was notwendig ist. Mhm. Also wir hatten ja jetzt gerade das Thema Transparenz über alle Spannungsebenen, Interoperabilität, also Zusammenarbeit und so weiter. Das haben wir. Also die Voraussetzungen kennen wir. Wir wissen, was notwendig ist. Was brauchen wir denn dazu? Also wie kommen wir denn dahin?
Zum einen haben wir natürlich das Thema Innovation und Technik. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ich glaube, das schlägt auch in vielen Unternehmen und auch wirklich auch in unserer Mitgliedschaft, muss man auch mal kurz die Lanze brechen, wirklich von kleinen mittelständischen familiengeführten Unternehmen bis zum Weltkonzern schlägt das Herz in der Brust der Menschen, die dort arbeiten, egal in welcher Berufsform, diese Technologien voranzubringen und da auch wirklich Weltklasse zu entwickeln, auch für den Export in die Welt. Also das ist das eine. Wir haben aber dann auf der anderen Seite die Frage, wie kriegen wir die Dinge ins Laufen, diejenigen, die sie dann einsetzen, die Netzbetreiber, die brauchen den richtigen Rahmen dafür, dass sich das Ganze als Geschäftsmodell auch trägt, dass sie die Kosten gut umlegen können und dass die Digitalisierung beispielsweise sich rechnet. Also das wäre ein Punkt. Insofern braucht es da auch einfach den Rahmengeber, den Rahmensetzer. Und da hakt es natürlich manchmal, wenn es um das Thema Planungssicherheit geht und Verlässlichkeit. Also das kennen Sie auch aus Ihrem Alltag mit den Kunden und das kennen wir auch alle aus unserem Privatleben. Wer trifft gerne eine Entscheidung, bei der er sich nicht sicher sein kann, dass sie länger als 6 Monate eine gute Entscheidung ist?
Ja, zumal wenn die Investitionen so hoch sind und bei den Netzbetreibern reden wir über Milliardenbeträge in den Ausbau. Ja?
Genau, da geht es nicht um die Frage, welchen Kühlschrank wir uns jetzt kaufen, sondern da hängen ja dann eben auch, gerade wenn wir an die kommunal integrierten Unternehmen, die Stadtwerke denken, ganz, ganz viel dran, die auch eine andere Funktion haben vor Ort. Also das braucht es. Es braucht die Technik, es braucht den Willen dazu, es braucht den politischen Willen, den gesellschaftlichen Willen, auch Diskussionen auch gut zu führen und auch ein Stück weit auszuhalten, auch gegen Gegenwind, weil die Überzeugung dahinter steht, es gibt wenig Alternative zu dem Weg. Und dann am Ende wirklich einen harten Kampf auch um die Regulierung, um den Gesetzestext in jedem Paragraphen. Und da kommen wir dann auch wiederum.
Wie soll die ausgeprägt werden? Wie soll die zukünftig ausgeprägt werden?
Also wenn wir zum Beispiel bei dem Thema Anreizregulierung, was dem einen oder anderen ja durchaus bekannt ist, für die Netzbetreiber denken, also zum einen an, welche Kosten kriege ich wie sozusagen angerechnet oder genehmigt? Und wie sehen am Ende dann auch die Netzgebühren aus, jetzt mal vereinfacht gesprochen? Mhm. Das sind ja so die zwei Schuhe, die da zusammenpassen. Und wir dann aber auch die Frage, gerade bei der Digitalisierung, wie können diese Aufwendungen wirklich angerechnet werden? Also wie kann ich unter dem Stichwort, wie es jetzt diskutiert wird, Energiewendekompetenz, wie kann das da zum Tragen kommen? Also ein Netzbetreiber, der schon vorangeht und sagt, ich investiere, der kriegt das bis jetzt noch nicht so wirklich vergütet und da beißt sich dann wiederum die Katze in den Schwanz. Wir kommen da nicht voran, wir kriegen die Transparenz nicht hin, die wir eigentlich bräuchten, wo wir auch einfach Kostenersparnisse hinbekommen am Ende des Tages langfristig. Also das wäre ein konkretes Beispiel, da gibt es aktuelle Konsultationen dazu, wo es einfach auch gute Vorschläge gibt. Und ich glaube, das wird auch so langsam gehört.
Also da, um da vielleicht auch nochmal so diesen politischen Bogen aufzuspannen, wo kommen wir ja eigentlich her? Ne? Wir haben ja in den vergangenen 10, 20 Jahren die Netze im Rahmen der Regulierung sehr auf Kosteneffizienz, Kosteneffizienz, Kosteneffizienz getrimmt. Ne? Also die Netzentgelte sollten runter, runter, runter. Das hat dazu geführt, dass wir bei vielen Investitionen, und wir sehen das ja in anderen Bereichen, hinterherhinken. Ne? Also wir haben jetzt beispielsweise im Rahmen einer Studie auch nochmal untersucht und festgestellt, also wir haben einen hohen Alterungszustand auch. Wen überrascht das jetzt mit mal in unseren Netzen? Also müssen sehr viele von den Netzen erneuert werden. Ne? Ist das ja auch ein Teil der Diskussion. Wir müssen nicht nur ausbauen, sondern erneuern. Also wir kommen von einem sehr starken Sparen her, sind dann in eine Welt gegangen, so jetzt bauen wir die Erneuerbaren aus, jetzt geht's los, Klimaschutz ist das oberste Ziel. So, und jetzt haben wir festgestellt, wenn wir nur mit den alten Systemen, mit den alten Methoden die Netze ausbauen, wird das irgendwie ziemlich teuer. Da kam das Thema Digitalisierung mit ins Spiel. Damit können wir Kosten einsparen. Wir können die vorhandene Infrastruktur besser auslasten. So, und jetzt ist unsere Sorge, laufen wir wieder in eine politische Diskussion rein. Wir müssen effizienter, kosteneffizienter werden. Mhm. Wie kriegen wir das kostengünstiger hin? Ne? So, wie kriegen wir den Ausbau der Erneuerbaren mit dem Ausbau der Netze harmonisiert? Ne? So, also ist immer wieder und ich glaube, wenn man den Bogen sich so mal anguckt, ne, das ganze Thema ist ganz stark von den politischen Rahmenbedingungen abhängig. Und natürlich, wenn es um so Riesenbeträge für den Netzausbau geht, und ich meine auch das, was unsere Unternehmen in ihre Produktionskapazitäten investieren, ist ja auch nicht ohne, ne, da guckt erstmal jeder, was heißt das jetzt eigentlich? Ne? So, und da mehr Stabilität herzustellen, dafür kämpfen wir seit Jahren, aber ist natürlich mit jeder wechselnden Regierung und jeder Legislaturperiode hat man andere Player und jedem Ereignis, was noch dazukommt, was sozusagen politisches Handeln schon danach ruft, ne, verändern sich dann die Situationen auch wieder. Und das ist nicht einfach, da eine gewisse langfristige Verlässlichkeit reinzubringen.
Um ein Beispiel zu nennen, hier in der Messe heute Morgen wurde auch darüber gesprochen, dass es nun geplant wird oder geplant werden soll, dass die Übertragungsnetze bzw. Verteilnetze wieder über der Erde auf Masten ausgelegt werden und nicht im Boden. Das würde irgendwie 20 Milliarden sparen. Mhm. Alles richtig. Ich dachte mir nun, naja, ich würde das mal unterstreichen wollen, was Sie gesagt haben. Es ist, glaube ich, besser, mal einen Plan komplett durchzuverfolgen und mal umzusetzen, auch die Planungssicherheit zu verschaffen, als jetzt dann zu überlegen, ich ändere wieder die Strategie. Ein ganz persönlicher Eindruck, das ist weder IT-technisch noch von der politischen Ebene. Mein Eindruck war heute Morgen, dachte ich mir, mein Gott, dann nehmt doch die 20 Milliarden, macht doch Sinn. Es ist doch nicht hier an der falschen Stelle zu sparen, war so ein persönlicher Eindruck, den ich hatte.
Also das ist ein Paradebeispiel für die politische Unwägbarkeit in der ganzen Diskussion, weil natürlich gerade in dem Umfeld die handelnden Player auf politische Stabilität gesetzt haben und entsprechend investiert haben. Ne? Ja. Ich will mich gar nicht auf die eine oder andere Seite schlagen, ne? Aber Fakt ist, das Paradebeispiel, da geht es um enorm große Summen. Da dann nicht einfach zu sagen, also wir haben zwar jetzt hier vor 5 Jahren oder 10 Jahren eine politische Entscheidung getroffen und die werfen wir jetzt wieder über den Haufen und damit sind auch Investitionen sozusagen zunichte getan. Ne? Also da sozusagen rückwirkend wieder einzugreifen, das ist Gift.
Absolut. Und vor allem, wenn man daran denkt, dass ja die Welt auch nicht stillsteht. Also gerade das Thema Netzausbau, Digitalisierung, Elektrifizierung sind die globalen Megatrends. Und wenn wir jetzt auch damit mit dem Versuch vielleicht nochmal 20 Milliarden, wahnsinnig viel Geld ohne Frage, aber irgendwo nochmal da zu sparen oder da nochmal einen Schritt zurückzugehen, das schadet uns langfristig und ist nicht ein nachhaltiger Ansatz, weil die Unternehmen dann einfach auch weltweit in andere Märkte gehen und dann dort die Netze ausbauen und wir können uns dann, wenn wir in 5 Jahren wieder am gleichen Punkt rauskommen, wieder hinten anstellen. Also das wäre auch irgendwie wirklich bedauernswert.
Also vielleicht auch nochmal ein Punkt aus meiner Erfahrung, gerade jetzt im ZVI mit den Herstellern. Die Produktionskapazitäten werden natürlich immer der jeweiligen Nachfrage angepasst. Und die waren in der Vergangenheit, ich würde mal sagen, vorsichtig auf Verhalten niedrigem Niveau. Und man hatte sich da eingerichtet. Jetzt ist die Nachfrage explosionsartig gestiegen. Jetzt werden die Produktionskapazitäten ausgebaut. Und jetzt fangen wir wieder an und diskutieren darüber, wie wir irgendwie das Tempo drosseln können und so weiter. Also das ist fatal für Investitionssicherheit.
Sie müssen in Ihrem beruflichen Leben ja mit sehr vielen Interessenskonflikten umgehen und die moderieren. So verstehe ich zumindest auch die Situation. Ich würde Sie gerne zum Abschluss 2 Dinge fragen. Erstens, was denken Sie, ist die beste Lösung, um die größten Interessenskonflikte zu lösen? Eine Idee. Und zweitens, wenn wir uns heute einmal einen Blick in die Zukunft, wenn wir uns heute das digitale Ökosystem, nennen wir es mal 2030, 2035 anschauen, wie sieht das aus? Nach Ihren Wünschen.
Also aus meiner Erfahrung heraus kriegen Sie die nicht über einen Hut, wenn der Wettbewerb da eine Rolle spielt.
Mhm.
Und wir haben ja nun mal im ZVI die Wettbewerber alle an einem Tisch. Ne? Und wenn die sozusagen die Themen einspeisen, die sozusagen den harten Wettbewerb zwischen den Unternehmen betreffen, da kriegt man das nicht hin. Also Regel Nummer 1, den Wettbewerb raushalten. Ja? So, und was sind die gemeinsamen industriepolitischen Interessenlagen? Ja, so, und da muss man viel, viel, viel reden, viel telefonieren, viel schreiben, nachfragen und dann anfangen aufzuschreiben, reflektieren, passt das so, alle abholen, auch um Verständnis werben, dass man nicht jede Einzelposition mit reinnehmen kann, weil es geht um das große Ganze. Und das, ja, das ist unser Tagesgeschäft, würde ich sagen. Und oft gelingt uns das gut. Manchmal haben wir ein bisschen länger Diskussionen, aber wir sind da eigentlich ganz gut unterwegs und wir haben ganz ehrlich auch tolle Mitglieder. Ja, also das muss man wirklich sagen, das macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und die gemeinsamen Positionen zu erarbeiten.
Ja, und ich glaube auch der transparente Prozess, den wir da leben, auch gemeinsam, also das führt dann oft zum Erfolg. Also insofern vielleicht nochmal der Blick auf die 2. Frage, wie sieht
das
zukünftige Ökosystem aus? Genau, also da haben wir natürlich so die Wunschvorstellung, dass es wirklich gelingt, da eine digitale Souveränität auch tatsächlich hinzubekommen, die eben alles vereint. Also das Thema Resilienz in der Infrastruktur und in der Energiewirtschaft auch auf den Marktprozessen hinzubekommen, wo es eben auch gelingt, die Flexibilitäten zu nutzen, die heute vielleicht auch noch ein Stück weit brach liegen. Also wo wir dann auch an das Thema CO2-Einsparung und aber auch Kosteneffizienz kommen. Und was natürlich uns besonders am Herzen liegt, ist dann auch wirklich eine Wertschöpfung in Europa zu generieren und zu halten und zu stärken, die das als wirklich neues Feld entwickelt. Und ich glaube, wenn man hier auch auf der Messe unterwegs ist, dann sieht man das. Das hat man auch in den letzten Jahren schon immer wieder in kleinen, zarten Pflänzchen gesehen, dass das eine wirkliche Transformation gibt, die auch neue Chancen bringt. Und das wäre, glaube ich, die Zielvorstellung, digitales Ökosystem mit einer Vielzahl von vielen verschiedenen Akteuren und verschiedenen neuen Lösungen.
Frau Lorenz, Frau Höhneburg, wir sind jetzt am Ende der Zeit dieser Episode angekommen. Es war sehr, sehr spannend und ich hätte auch noch viele Themen und ich denke, dass wir auch noch sehr viele Themen haben, über die wir vielleicht noch sprechen und die auch noch vertiefen. Für heute möchte ich mich recht herzlich bedanken für Ihre Zeit und für diesen Einblick, vielleicht auch den Einblick durch Schlüsselloch und mal hinter die Kulissen zu schauen, wie auch so eine politische Situation und politische Arbeit ist und welche Aufwendungen man hat, um alle Player an einen Tisch zu bekommen. Vielen Dank, das letzte Wort gehört Ihnen.
Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Die Themen, sagen wir immer, liegen auf der Straße. Sie gehen uns nicht aus. Wir haben Lust auf Veränderung, Lust auf Neues und auf Gestalten. Und ich glaube, sonst würden wir es so lange im Verband nicht aushalten.
Definitiv. Also auch vielen Dank von meiner Seite. Und ich glaube, das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass es wirklich eine gemeinsame Anstrengung ist. Also gemeinsam ist das alles möglich, was wir uns so überlegen.
Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.